Ihr habt 5 erwachsene Kinder und 3 Enkelkinder und dein Mann ist Diplomat der Vereinigten Staaten. Ja, oft bist du mit ihm gereist in verschiedenste Länder dieser Erde. Du warst unter anderem in Pakistan, in Trinidad, in England, in Mexiko, in Rumänien und so weiter. Das reicht nicht die Zeit, um das hier aufzuzählen. Ja, und ich habe gedacht, oder was mich interessieren würde, zu welchem Land oder zu welchem Menschen hast du jetzt rückblickend eine ganz besondere Beziehung und warum?
Ist das eine Fangfrage? Wir werden oft gefragt, wo wir denn am liebsten waren. Und dann sage ich gerne, in jedem Land hat es etwas gegeben, das uns sehr gefallen hat und wo es schwer war, uns zu verabschieden. Und dann wiederum hat es in jedem Land etwas gegeben, wo es gar nicht schwer war, uns davon zu verabschieden. Zum Beispiel sagen wir Zeiteinstellung. Ich habe ja einen deutschen Vater, der ursprünglich aus Leipzig war. Und wenn man dann in Mexiko sich dran gewöhnen muss, dass 10 Uhr vielleicht 1 Uhr nachmittags bedeutet und so, dann ist das gewöhnungsbedürftig. Und da haben wir uns eigentlich sehr gefreut, dass wir wieder zurück ins westliche Europa versetzt wurden, wo Zeit ja noch gemessen wird.
Ja, du bist ein Missionarskind, sagt man so schön. Also deine Eltern waren Missionare in Afrika. Du hast dort auch viele Jahre mitgelebt, bevor du ins Internat bist nach Österreich. Hast du dich in dieser Zeit in Afrika auch nach der Normalität eines europäischen Kindes oder einer europäischen Kindheit gesehnt?
Ha, schön. Wir haben nicht vorher geübt, ja? Das kommt jetzt alles spontan aus dem Stegreif. Für mich im Nachhinein kann ich sagen, dass die Jahre im Internat keine einfachen waren, aber mich doch sehr geprägt haben und mich für das Leben vorbereitet haben, dass ich als Erwachsene international von Land zu Land leben musste. Es hat mir eine Eigenständigkeit gegeben und eine Stärke. Andererseits, wenn ich an die Zeit in Afrika denke, habe ich sehr früh gelernt, dass ich doch nicht wirklich Kamerunerin bin. Ich sehe ja auch nicht so aus, obwohl mein Mann gerne, wenn ich nicht im Raum bin, von seiner afrikanischen Frau spricht. Und dann komm ich rein und alle schauen. Aber ich habe sehr früh gelernt, dass ich da nicht dazugehöre, dass ich eine eigene, individuelle, ja, dass ich ein Unikat bin. Und in Österreich zum Beispiel war ich auch nie die aus Österreich, wenn Sie das verstehen. Da bin ich dann zum 25-jährigen Matura-Jubiläum gegangen und auf einmal hat der alte Philosophielehrer, als ich bei der Tür reinkam, hat er gesagt, das ist die aus Afrika. Und da habe ich sehr, ja, über die Jahre als erwachsene Frau einfach neu nach einer Identität gesucht. Wer bin ich eigentlich? Und das passt schon sehr gut zum Pilgerthema.
Ja, im Sommer geht dein Mann in den sogenannten verdienten Ruhestand und ihr werdet beide nach New Mexico ziehen. Worauf freust du dich am meisten?
Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben in ein eigenes Haus ziehen und selber Möbel aussuchen können und Vorhänge aussuchen. Bisher haben wir jeweils in jedem Land in einem Haus gewohnt, das von der Regierung gemietet wurde und auch eingerichtet wurde. Es ist so ein bisschen wie in ein Hotel ziehen. Und jetzt habe ich so viel Freude, drüber nachzudenken, wie ich jetzt mein eigenes Haus gestalten werde.
Ja, zu unserer Pilgerfrauentagen hatten wir ein Tagebuch geschenkt gekriegt. Das hat der Brunn Verlag neu aufgelegt, jetzt, ich glaube, dieses Jahr. Und wir haben in dieses Buch eingeschrieben, fleißig die ganzen Tage eingeklebt. Am Ausgang von sind mehrere Bücher. Die können Sie für 10 Euro erwerben. Wen das interessiert, auch sich vielleicht mal über verschiedenste Sachen auch Gedanken zu machen. Zum Beispiel, welche Rolle spiele ich oder nehme ich ein in meinem Leben? Und dann habe ich das hier von so für mich ausgefüllt. Oder wohin würde meine Traumreise gehen? Dass man sich einfach mal Gedanken macht. Wir dürfen ja träumen.
Im Buch sind ganz viele leere Seiten, ja? Und das ist einfach, es sollen Denkanstöße sein und etwas, was man über die Jahre immer wieder anschauen kann und vielleicht mit Datum einfach einen Gedanken zu dem Denkanstoß eintragen, damit die Gedanken, die wir haben und der Weg, den wir ja geführt werden, nicht verloren geht, ja, für uns nicht. Ich glaube, die Chinesen haben ein Sprichwort, die sagen, dass die schwächste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis. Und diejenigen von uns, die älter werden, die wissen genau, was ich da meine. Und wir haben solche Schätze auf unserem Lebensweg. Und es soll einfach ein Buch sein, in dem diese Schätze eingetragen, einskizziert werden können.
Ja, und wer das möchte, du wirst das Buch noch signieren. Wir wollten eigentlich noch andere Bücher, die du geschrieben hast, mit auslegen. Leider sind sie alle vergriffen. Ja, Katrin, vielen Dank für deine Offenheit und wir werden jetzt dein Referat hören. Wir bedanken uns recht herzlich schon dafür.
Noch ein Lied, oder?
Nee, jetzt, komm, du kannst gleich.
Dann hole ich es lieber runter.
Ich kann dir so bringen.
Danke, danke. Ich bin sehr, sehr gerne hier im Erzgebirge. Vater ist ja nach dem Krieg, konnte er nicht mehr in der DDR bleiben als Pastor. Und nachdem er 10 Jahre in Afrika als Missionar gewirkt hat mit meiner Mutter und wir sind alle dort auf die Welt gekommen. Dann hat er sich Österreich als Wahlheimat ausgesucht. Aber dieses Bergige erinnert mich so an das Alpenvorland. Es ist für mich Heimat. Und ich glaube, gerade für einen Weltenpilger ist Heimat auch was ganz Besonderes. Ich habe der Gudrun Scharspind am Telefon gesagt, ich bin viel, viel lieber im Erzgebirge als in London. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. London hat 7 Millionen Einwohner, genauso viel Einwohner wie ganz Österreich. Nur zum Begriff, ja? Und die Menschen leben wie Ameisen. Da habt ihr es im Erzgebirge wirklich gut in der Hinsicht. Obwohl euch vielleicht manches abgeht von der Großstadt. Ich weiß, einige haben mich schon in London besucht auch. Unser Thema ist unser Lebensweg, eine Pilgerschaft. Und wir hatten das große Glück, mein Mann und ich, dass wir 2006 einige Monate Zeit hatten zwischen unserem Posten im Norden von Mexiko, in Tijuana, gegenüber von San Diego. Dort war er Generalkonsul. Und wir wurden von Baja Kalifornien nach Berlin versetzt. Und dazwischen, das kommt ganz selten vor, hatten wir einige Monate Zeit. Und da haben wir uns beide einen Lebenstraum erfüllt, dass wir auf den Jakobsweg gehen und dass wir zu Fuß diese 800 Kilometer zurücklegen. Und als Ute eben mir eine Mail schickte und sich dieses Thema wünschte, dann bin ich gern drauf eingegangen. Ich möchte ein bisschen auch diesen Vortrag so gestalten wie einen Pilgervortrag, indem ich auch die Gedanken pilgern lasse, zwischen den Dimensionen, die uns biblisch vorgegeben sind zur Pilgerschaft, den Dimensionen, die geschichtlichen Hintergrund geben für dieses große Thema, das gerade jetzt in Europa wieder sehr groß ist, und natürlich auch persönlich einiges aus meinem Tagebuch von unserem Jakobsweg vorlesen. Pilgerschaft ist immer ein Abenteuer und unser Leben ist mit einem langen Weg zu vergleichen. Die Worte Lebensweg und Pilgerschaft werden in der Bibel und anderen alten Schriften oft gleichgesetzt, Lebensweg und Pilgerschaft. Im ersten Buch Mose hören wir zum Beispiel Jakob, der dem Pharao antwortet und der sagt, die Zahl der Jahre meiner Pilgerschaft beträgt 130. Ich bin heilfroh, dass wir heutzutage nicht ganz so lang pilgern müssen. Natürlich sind die Jahre unseres Alters auch immer ein wenig relativ. Da denke ich gerade an den Besuch von meinen zwei kleinen Enkeltöchtern aus Orlando, Florida. Die haben uns in London besucht. Und die Fünfjährige hat meinen schönen Hut gefunden, den ich zu einem Empfang bei der Queen getragen habe, und meine Handschuhe, und ich habe sie gelassen, das anprobieren. Dann hat sie noch rote Cowboystiefel gefunden und dann sagte sie, Oma, wie alt bist du? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin 58. Dann sagt sie, ich will auch 58 sein, dann kann ich alles, was du im Schrank hast, anprobieren. Woraufhin prompt die Dreijährige sagte, ich will mein ganzes Leben lang 3 Jahre alt sein. Also, wie lange unsere Pilgerschaft beträgt, kann auch ein bisschen relativ sein, je nachdem, wie alt wir sind. Für Nomaden wie Jakob war es in der Tat ein Umherziehen von Zeltplatz zu Zeltplatz. Und es gibt immer noch in der Welt Nomaden und darauf beruht sich auch ein bisschen das Wort Pilgern. Was verstehen wir denn eigentlich unter dem Wort Pilger? Pilger kommt vom Lateinischen Pellegrinus. Ein Pellegrinus ist ein Fremder, der sich von seiner eigenen Heimat entfernt. Er lässt das, was ihm bekannt ist, hinter sich. Er begibt sich in eine völlig neue Umgebung, in der sich seine Identität ändert. Er wird von einem Einheimischen zu einem Fremden. Dieser Wechsel an sich schon erfordert viel Offenheit, viel Mut, viel Zuversicht zum Neuen. Und ein mancher von uns traut sich nicht. Denkt an Abraham. Der Pilger begibt sich in ein neues Umfeld, wo er sich ganz neue Fragen stellen muss. Wo er manchmal alles neu in Frage stellen muss. Wo es die Sachen, an denen er sich bisher orientiert hat, nicht mehr gibt. Wer war denn schon so verunsichert auf einem Weg in einem neuen Land, wo er nichts mehr verstanden hat, wo eben alles, was einem bekannt war und einem Sicherheit gibt, sich geändert hat? Und ich weiß, wir können das alle nachvollziehen. Und das ist die Welt des Pilgers. Im geistlichen und weiteren Sinn ist ein Pilger jemand, der ein neues Land oder neuen Raum entdecken will in seiner Beziehung zu Gott. Er will die Grenzen zwischen seiner persönlichen Privatsphäre und dem großen Reich Gottes auskunden, dem Reich, das wir mit unserem Verstand kaum erfassen können. C.S. Lewis Bild für diese Grenze ist der große Wandschrank und ein Laternenposten, die zu einem neuen Land führen, das Narnia heißt und das weit über unsere kleine Vorstellungskraft und unseren Verstand hinausgeht. In diesem Land ist plötzlich alles anders. Es ist dieser göttliche Ruf in etwas Fremdes und Unbekanntes und Abenteuerliches, den jeder Pilger versteht. Manchmal begeben wir uns freiwillig auf den Weg eines Pilgers und manchmal werden wir zum Aufbruch auf einen neuen Weg durch einen inneren Ruf gedrängt, so wie Abraham zum Beispiel, oder vielleicht sogar gezwungen. Denkt an Josef, dessen Brüder ihn nach Ägypten verkaufen. Oder den Josef im Neuen Testament, der mit Frau und Baby Hals über Kopf nach Ägypten fliehen muss. Oder denkt an eine Wende in eurem Leben. Und als ich das schrieb, habe ich auch gleich an die Wende gedacht, in der sich sehr vieles im Umfeld verändert hat, das viel Anpassung, viel Weisheit erfordert hat. Bei mir selbst war geografisch immer wieder alles neu, deswegen ist dieses Thema für mich immer akut. Aber ein anderer, völlig neuer Pilgerweg tat sich auf, als ich die Mutter eines behinderten Kindes mit Down-Syndrom wurde. Das war ein neuer Weg, einer, den ich gar nicht vorgeplant hatte, aber der für mich geplant war. Das wäre allein schon ein anderer Vortrag. Da möchte ich ab und zu, sage ich einfach zwischendrin, die Lebensfragen, die mir eingefallen sind, die zum Pilgerweg passen und einfach damit ihr ein bisschen drüber nachdenkt auch. Und die Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, ist, wo gab es in eurem Leben neue Weganfänge? Wo gab es in eurem Leben neue Weganfänge? Manchmal ein Ruf von außen, manchmal eine berufliche Berufung, ja, es klingt ja schon im Wort nach, manchmal auch was ganz Überraschendes, wo das Leben in eine Richtung gedrängt wird, die man gar nicht geplant hat. Und solche Sachen kann man dann ins kleine Büchlein eintragen, ja? Jens Grundlach sagt, die Faszination des Pilgerns für den modernen Menschen ist vielschichtig. Im Kern gründet sie in der Sehnsucht, dem Mysterium Gottes zu begegnen. Es ist die Attraktivität des ganz anderen, die Junge und Alte aus ihren festen Lebenszusammenhängen herauslockt, in einen Ausnahmezustand, in ein zeitlich begrenztes Vagantentum. Zeitlich begrenztes Vagantentum. Ende Zitat. Auch würde ich sagen, dass eine Sehnsucht nach Auszeit aus dem Alltag uns auf den Weg schickt. Wir wollen unsere Lebensumstände neu bedenken und das können wir nur, wenn wir uns für eine Zeit von ihnen entfernen. Und als wir auf dem Jakobsweg waren, da fragt man sich natürlich und seine Mitpilger, ja, warum gehst du den Weg? Und da würde ich sagen, dass viele ihn gegangen sind, weil sie vor einer Entscheidung oder einer neuen Lebensrichtung standen. Also für einige war es ein Danksagen für Heilung von Krankheit, für andere war es ein Bitten um Heilung von Krankheit, die sind da deswegen gegangen, aber die Mehrzahl, da war es oft nach dem Ruhestand, um sich eine Auszeit zu nehmen, bevor man wieder ins Leben geht und sich entscheidet, wo man seine Zeit investieren wird, dass man vorher einfach Zeit hat, das zu überdenken. Oder ein Nürnberger, der auch, man findet ja die Mitpilger, die im selben Tempo gehen wie man selber. Ja? Die ersten Tage, mein Mann ist Marathonläufer, sage ich, du David, ich glaube, wir gehen viel zu schnell. Und dann habe ich die Mitpilger gefragt und die waren alle Marathonläufer oder einer war sogar Ultramarathonläufer aus Südafrika. Und es geht auch gleich darum, sein Tempo zu finden. Was kann man eben schaffen, ohne dass man total erschöpft ist, weil man hat ja noch 800 Kilometer vor sich. Und dann, wenn man das Tempo findet, dann ist man natürlich meistens mit denselben Menschen zusammen, weil man geht gleich weit und man geht in der ähnlichen Geschwindigkeit. Nicht, dass man immer mit diesen Menschen geht, aber man bricht auf vom selben Ort und man kommt auch am selben Ort, in derselben Herberge am Abend wieder an. Und dieser eine Nürnberger, der war auch Marathonläufer und ich fand das sehr interessant, weil ich glaube, der hat auch etwas Deutsches an sich gehabt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Ich liebe es, Kulturen zu vergleichen. Der hat mir erzählt, ja, er ist auf dem Weg, weil er hat schon einmal ein Buch über den Jakobsweg geschrieben. Er ist ein persönlicher Trainer für Menschen, die auf der Wegsuche sind. Und in der Theorie ist der Jakobsweg eine Antwort für viele Fragen. Also er hatte schon ein Buch geschrieben, er hat es schon beruflich gebraucht in seiner Arbeit, da gibt es ein Wort, ein Lebensberater oder sowas war er, ja. Aber er kam eines Tages nach Hause zu seiner Frau in Nürnberg und die war nicht mehr da. Die ist weg, ja, ist davongelaufen, die wollte nichts mehr mit der Ehe zu tun haben. Und das war es, was ausgelöst hat bei ihm. Jetzt muss ich selber den Weg gehen, statt theoretisch drüber zu reden. Ja? Und das fand ich sehr interessant. Unsere Mitpilger auf dem Jakobsweg hatten viele verschiedene Gründe für ihr Ausbrechen aus ihrem Alltag. Die Gründe für meinen Mann und mich, die waren auch verschieden. Mein Mann heißt David und er würde auch gleich zugeben, für ihn war die Herausforderung das Athletische und das Vorausplanen. Und wie kann man so etwas auch gut angehen und effizient angehen? Und für ihn zum Beispiel war es wichtig, dass der Rucksack so leicht wie möglich ist. Das ist natürlich für alle Pilger wichtig. Aber er hat es so weit geführt, dass er die Reiseführer, die es gibt, und da haben wir einen englischen gehabt, einen französischen und einen deutschen, und jeder hat andere Informationen gehabt. Das war auch interessant. Und der die meisten Einzelheiten besprochen hat, das war der Deutsche. Der hat gesagt, jetzt gehen Sie vom Schotterweg auf den Asphalt und dann noch 100 Meter, dann kommt ein Tor. Und da haben wir dann allmählich gesagt, ja, when in doubt, consult the crowd. Ja? Wenn man Zweifel hat, dann muss man zum deutschen Führer gehen. Ja? Auf jeden Fall für ihn war das so wichtig, dass wir nicht zu viel mitschleppen. Da hat er dann die Führer in Drittel geteilt und hat sie sich uns postlagernd zuschicken lassen. So, dass wir, und dann jeweils, wenn wir eine Etappe gegangen sind, hat er die Seite rausreißen können und wegwerfen können. Also, und die Sachen, solche Sachen haben ihn natürlich fasziniert. Für mich war es mehr, wie einfach kann ich leben? Wie wenig brauche ich, um auf diesem Weg auch das zu haben, was ich brauche? Und dann, ich habe Geschichte studiert, diese Zivilisation, das Geschichtliche, die Burgen, die Kirchen, die Herbergen und so, das hat mich sehr interessiert. Warum und wieso das hier genau am Weg liegt, und da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und das Dritte waren natürlich die Mitpilger. Da war ich sehr interessiert einfach an, ja, den Motiven für die Pilger und am Kennenlernen. Es entsteht eine Gemeinschaft. Ich las neulich in einer englischen Zeitung, dass Menschen, die Vertrauen und Zuversicht in eine höhere Gewalt haben, intelligenter als andere sind. Anscheinend gibt es nicht nur einen intellektuellen und emotionalen Intelligenzquotienten, sondern es gibt auch einen geistigen Intelligenzquotienten, der zu einer Art innerer Sicht beiträgt. Und das stand in der Zeitung einfach, das war keine christliche Zeitung. Und der Artikel sagte, diese Menschen können Charakter und andere schwer definierbare Eigenschaften gut einordnen. Also Menschen mit einem geistigen Intelligenzquotienten können Charakter und andere schwer definierbare Eigenschaften gut einordnen. Ist das nicht interessant? Erdenpilger, die Vertrauen haben, dass Gott ihren Lebensweg in seinen Händen hält, haben eine wissenschaftlich messbare Lebensintelligenz. Die Welt möchte uns oft weismachen, dass wir dümmer als andere sind, wenn wir unser Vertrauen in Gott bezeugen und in eine von ihm gewollte Zukunft, die wir aber nicht unbedingt verstehen, ja? Und die wir nicht sehen können. Und da gibt es im Hebräerbrief ganz berühmte Verse, die auch aufs Pilgern bezogen sind. Im 11. Kapitel, Vers 1, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Und damit würde ich diesen geistigen Intelligenzquotienten in Beziehung bringen. Jeder Pilger hat ein Ziel, auch wenn er dieses Ziel nicht unbedingt mit den eigenen Augen vor sich sehen kann. Ein Pilger ohne Ziel ist nur ein Wanderer, den der Wind in alle Richtungen vertreiben kann. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ohne das Ziel von Santiago hätte ich die 800 Kilometer nie geschafft. Weil es war etwas vor meinen Augen, obwohl ich noch nie in der Stadt war und so, das mich einfach motiviert hat. Also das Ziel ist ganz wichtig und da würde ich sagen, ein bisschen aufpassen, wenn wir so oft lesen, der Weg ist das Ziel. Ja, darüber könnte man noch einen Vortrag halten. Und das kommt auch sehr viel vom östlichen Denken. Und es ist auch wichtig. Und da will ich nur kurz sagen, mein Mann, der ist ein Texaner und denkt auch sehr viel, wie wir im Westen denken. Wir denken sehr geradlinig, ja. Und wir denken an das Ziel und wir denken, dass wir von A nach B kommen müssen. Und das hilft uns natürlich auch. Aber was wir oft verfehlen, ist, was am Wegrand ist. Und die Schönheit, die uns dort überrascht, wenn wir nur schauen. Ja? Wir sind zu sehr aufs Ziel orientiert. Und da hätte man auch die Pilgerschaft verfehlt. Es ist das Ziel, das unserem Pilgerweg Sinn gibt. Carola Mathiesen sagt, unterwegs sein genügt nicht. Irgendwann bewusst aufbrechen, irgendwann erfüllt zum Ziel gelangen, das macht den Sinn. Obwohl es ein neues Land ist, in das Abraham aufbrechen soll, so hat er doch eine Verheißung vor sich, ein Erbe, das auf ihn wartet. Er vertraut demjenigen, der ihn auf diesen Weg schickt. Sein Weg hat einen Anfang, eine Richtung, Wegweisungen und ein Ziel, auch wenn er nicht genau weiß, wohin das führen wird. Da gibt es in den darauffolgenden Versen hier, steht aufgrund des Glaubens. Also aufgrund des Glaubens, es ist nicht aufgrund einer Landkarte oder aufgrund einer Statistik, gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder, als Peregrinus im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten, denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Und das will ich noch einmal in der Volksbibel vorlesen, weil der Verfasser der Volksbibel versucht das sehr in unser Deutsch und in unsere Zeit hineinzubringen. Und er sagt, reden wir mal von Abraham. Weil er Gott 100% vertraute, gehorchte Abraham ihm aufs Wort, als der ihm sagte, er sollte seine Heimat verlassen und in ein anderes Land umziehen. Gott sagte sogar, er sollte dieses neue Land dann mal irgendwann erben. Abraham zog los, ohne einen blassen Schimmer, was nun passieren würde. Als er in diesem Land, was Gott ihm versprochen hatte, angekommen war, vertraute er darauf, dass Gott ihn versorgen würde. Er war dort ja ein Ausländer und wohnte in einem Wohnheim, genauso wie Isaak und Jakob, für die dasselbe Versprechen galt. Abraham vertraute darauf, von seiner provisorischen Wohnung in ein richtiges Haus, in einer richtigen Stadt mit einem festen Fundament umzuziehen, einer Stadt, die Gott selbst geplant und gebaut hatte. Ein bisschen ist hier auch ausgedrückt, wo ich mich schon drauf freue, nicht wahr? Auf mein erstes richtiges Haus. Diese Stadt mit den festen Grundmauern ist natürlich das himmlische Jerusalem. Sinnbildlich gesprochen sollten wir als Erdenpilger wie in Zelten oder Wohnheimen oder Regierungsquartieren wohnen und uns nicht von unserem irdischen Besitz völlig beanspruchen und unnötig belasten lassen. Und da habe ich jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört, wie sehr der Besitz uns besitzt, ja? Und die Häuser, die das ewige ausbauen und dass das nie fertig ist und dann, egal was als nächstes kommt, immer wieder ist ein Bauprojekt da oder so. Das scheint mir sehr erzgebirglerisch zu sein auch irgendwie. Also, dass wir müssen auch dran denken, dass Gott uns ja, wenn er uns ruft, nicht sagt, jetzt kannst du noch schnell fertig bauen oder so, sondern dass wir präsent sind. Und sehr oft sind die Sachen, die wir besitzen, gerade die Sachen, die uns hindern. Frei auf diesem Pilgerweg, auf diese Berufung gehen zu können, die Gott für uns hat. Mein Nomadenleben in dieser Welt hat mir in dieser Hinsicht sehr geholfen. Und da muss ich auch sagen, ich sehe das als einen verborgenen Segen, dass ich alle 3 Jahre wirklich alles, was wir besitzen, durchsortieren muss und schauen, brauchen wir das wirklich? Und da hat's einfach keine Zeit, am Dachboden Gerümpel anzusammeln. Und das ist ein Segen, weil ich habe Freunde, die haben 20 Jahre oder Generationen in einem Haus gewohnt. Und wenn es dann zu einem Umzug kommt oder so, dann ist das kann wirklich eine große Last werden. Und der Erdenpilger darf sich vom irdischen Besitz nicht bremsen lassen. Natürlich ist Besitz auch etwas Gutes und es ist etwas, was wir mit anderen teilen. Und wenn wir ein Haus haben, dann können wir Familie und andere beherbergen. Und das ist auch für den Pilger ganz, ganz wichtig, für den müden Pilger. Also das wird für jeden von euch einzeln eine andere Berufung sein, wie ihr diese Pilgerschaft in eurem Leben seht. Dann im Vers 13 von demselben Kapitel in Hebräer steht, voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es geschaut und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben, zurückzukehren. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Wie oft schämen wir uns, auch nur das Wort Gott in unseren alltäglichen Begegnungen zu erwähnen. Da muss ich übrigens sagen, da ist der Jakobsweg eine Befreiung. Da darf man über Gott reden, da muss man sich nicht schämen. Auch viele, die überhaupt nicht viel mit dem Glauben zu tun haben, die wissen, zumindest ein Pilgerweg hat etwas mit der Suche nach Lebensbedeutung und mit der Suche nach Gott zu tun. Diese Menschen wollen nicht in die alte Heimat zurück. Wer von uns möchte noch einmal 20 sein? Auch eine gute Frage. Da hat ein Herr mir mal gesagt, ich würde gern 20 sein, wenn ich als 20-Jähriger wüsste, was ich jetzt weiß. Das ist eine gute Antwort. C.S. Lewis sagt, es gibt für ihn keinen besseren Beweis, dass es einen Himmel gibt, als dass wir uns alle, gläubig oder ungläubig, vertrauend oder nicht vertrauend, mit geistigem Intelligenzquotient oder ohne, nach einer Welt sehnen, die besser ist als die unsere. In der Volksbibel steht da, sie hatten totale Sehnsucht nach einem schöneren Zuhause. Und es ist diese Sehnsucht, die den Pilger auf den Weg ruft. Ein uraltes Pilgergebet geht aufs 12. Jahrhundert zurück. Das fängt so an: Herr, du hast deinen Diener Abraham aus der Stadt Ur in Chaldea berufen und ihn auf allen seinen Wegen beschützt. Du hast das jüdische Volk durch die Wüste geführt. Wir bitten dich, auch deine jetzigen Kinder zu schützen, die aus Liebe zu deinem Namen auf einer Pilgerschaft sind. Die aus Liebe zu deinem Namen auf einer Pilgerschaft sind. Ein weiteres Hauptmotiv für Pilgerschaft, und da kommen wir jetzt auch ein bisschen in den geschichtlichen Hintergrund hinein, ist Erinnerung. Eine Pilgerschaft geht meistens an einen Ort, den wir mit etwas verbinden, wo von unserem Glauben her etwas Wichtiges geschehen ist. Da haben wir schon im Alten Testament, dass mit Steinen Altare gebaut werden. Und wir wissen auch, dass alle zum jährlichen Pascha-Fest nach Jerusalem gepilgert sind. Da gibt es auch einige Psalmen, die wir Pilgerpsalmen nennen, weil sie sich erinnert haben an die große Tat Gottes, der das Volk Israel durch das Rote Meer aus Ägypten in das verheißene Land geführt hat. Jesus war schon als 12-Jähriger und vielleicht schon vorher auf Pilgerschaft, genau zu diesem selben Grund. Wir wissen, er hat sich in der Menschenmenge verloren, ja. Die Eltern haben ihn gesucht und dann letztendlich im Tempel gefunden. Jesus war auch auf Pilgerschaft am Ende seines Lebens. Er ist zum Pascha-Fest nach Jerusalem gepilgert. Alle Religionen kennen das Konzept von Pilgerschaft. Wir wissen, unsere islamischen Geschwister gehen nach Mekka. Wir haben auch in Indien gewohnt, da gibt es mehrere, viele heilige Orte. Einen, den ihr vielleicht kennt, der hieß früher Benares, jetzt wäre Nassi, glaube ich, genannt. Und für uns Christen gibt es eigentlich drei historisch ganz wichtige Pilgerorte aus diesem Grund. Und den ersten habe ich schon genannt, das ist Jerusalem, wo schon in den ersten Jahrhunderten nach Jesus Tod Menschen hingepilgert sind zum Ort, an dem er ums Leben kam, oder nach Bethlehem. Wir wissen, dass die Mutter von Konstantin Im 4. Jahrhundert ist sie die erste historisch anerkannte Pilgerin, die nach Jerusalem gepilgert ist. Und es wurde dann aber immer schwieriger, nach Jerusalem zu kommen, aus politischen Gründen. Und ihr wisst ja alle, dann allmählich hat sich der Islam weiter und weiter verbreitet. Die Mauren sind über Südspanien nach Europa gelangt. Und für den Pilger wurde es immer schwerer, nach Jerusalem zu gelangen. Die hingekommen sind, waren meistens auch reichere Menschen aus Europa, weil das natürlich eine Weltreise war damals. Wenn es ein Pilger nach Jerusalem geschafft hat, dann hat er als Symbol etwas mitgebracht. Vielleicht weiß jemand, weil jede Pilgerschaft hat auch ein Symbol. Es war ein Palmenzweig. Ja? In Europa hat es ja nicht viele Palmen gegeben. Und der Palmenzweig, der hat sich gut trocknen lassen. Das war ein Symbol für die Pilgerschaft nach Jerusalem. Und auf vielen alten Gräbern sieht man noch diesen Palmenzweig. Und der war ein Symbol, dass der Verstorbene es ins himmlische Jerusalem geschafft hat. Der zweite Ort von Pilgerschaft, der ganz wichtig ist und immer noch für Christen, Rom natürlich. Und Rom, da wird zurückgegangen auf die Geschichte, dass Jesus dem Petrus die Schlüssel zum Himmelreich gegeben hat. Und das ist übrigens auch das Symbol für die Rom-Pilgerschaft. Man kommt mit kleinen gekreuzten Schlüsseln wieder zurück. Ja, und warum Santiago? Santiago, im Spanischen heiliger Jakobus. Und der Legende nach ist Jakobus nach dem Tod von Jesus nach Spanien gegangen und hat dort missioniert. Und er ging dann zurück nach Jerusalem. Er ist einen Märtyrertod gestorben. Und da fängt dann die Legende an, dass seine Jünger ihn zurück zum Begräbnis nach Spanien gebracht haben. Und da hat dann im 8. Jahrhundert ein Mönch auf einem Feld das Grab gefunden von Jakobus. Und daher kommt, und er sagt, er ist durch die Sterne hingeführt worden. Durch die Milchstraße ist er zu diesem Feld geführt worden. Campos ist Feld, Stella sind Sterne. Santiago di Compostela. Und er hat dieses Feld gefunden, er hat das Grab gefunden, jetzt sage ich Legende, ja? Aber das hat der damalige Kaiser sehr gerne gehört, der deutsch-römische Kaiser Karl der Große und die, die nach ihm kamen. Das war aus politischen Gründen ganz wichtig, um den Islam aufzuhalten. Haben sie diese Pilgerschaft ermutigt? Und sie sagen sogar im 12. Jahrhundert, und das ist jetzt auch die Zeit der Kreuzzüge, sind ein Viertel von allen Europäern immer auf Pilgerschaft gewesen. Unvorstellbar, auch aus verschiedenen Gründen. Manche, und das finde ich auch sehr kreativ gedacht, die Richter haben die Kriminellen, also diejenigen, die es gegen das Gesetz verstoßen haben, Räuber, vielleicht auch Mörder, haben sie auf Pilgerschaft geschickt, statt sie einzusperren. Sie haben sie woanders hingeschickt, ja. Also auf diesem Weg gab es dann auch viele, ja, interessante Gestalten. Und dann haben viele Reiche auch gesagt, gut, also diese Pilgerschaft ist wichtig. Und die haben dann die ärmeren Leute bezahlt, um diese Pilgerschaft für sie zu machen. Das Symbol für den Jakobsweg, das kennt ihr alle, das haben wir schon auf den Bildern gesehen, das ist die Muschel. Und diese Muschel war deswegen auch bedeutend, weil es für viele mittelalterliche Pilger das erste Mal, dass sie das Meer gesehen haben. Und deswegen haben sie eine Muschel mitgebracht. Die Muschel ist aber auch, habe ich neulich gelesen, ein sehr altes Symbol, geht auch auf die Antike zurück. Und sie ist der Ursprung des Lebens. Und wenn ihr an das Botticelli-Bild denkt, von der Venus, die aus der Muschel hervorkommt. Also sie ist ein Ursymbol für alles, was lebendig wird. Ein Symbol der Verwandlung, der neuen Geburt. Dafür ist die Jakobsmuschel bekannt. Dann ist leider etwas passiert und das wisst ihr auch alle. Wir können ja nachher eine kleine Prüfung machen. Gerade unter Christen, aber auch in anderen Religionen, kam dann die Fehllehre auf, dass man sich mit Pilgerschaft seelisches Heil verdienen kann. Ja, und übrigens, der Kaiser hat dann natürlich gleich Burgen, Herbergen, Klöster und alles auf diesem Pilgerweg gebaut. Und das ist inoffiziell einfach eine Defensive gewesen gegen den heranschreitenden Islam. Und in Spanien, dem kann man nicht umhin, da ist auch die Jakobsmuschel immer mit einem Kreuz bemalt. Und das Kreuz ist ein Schwert, also der vertikale Pfosten ist ein Schwert. Und dieses Schwert wurde von, in der Legende nach, ist der heilige Jakobus erschienen in einer dieser Schlachten gegen die Mauren. Und seither heißt er auch Matamoros, der Töter der Mauren. Ja? Auch geschichtliche Zusammenhänge faszinieren mich immer. Aber wenn ihr genau schaut, das Symbol des Kreuzes für Santiago ist ein Schwert. Und das war auch mit Krieg verbunden. Ja, dann kam die Fehllehre auf, dass wir uns als Pilger einfach durch das viele Gehen Seelenheil verdienen können. Und manchmal denken wir auch doch noch so ein bisschen so, ja Gott, jetzt habe ich das für dich getan oder ein Pilger, jetzt bin ich diese hunderte von Kilometern gegangen, jetzt musst du mir eigentlich meine Wünsche erfüllen. Das hat natürlich nicht viel mit dem zu tun, was Luther gelehrt hat, ja, dass alles Gnade ist. Und da sind sehr viele alte Pilgerkirchen zerstört worden, auch gerade in Deutschland. Man findet sie jetzt wieder. Ich weiß, wir haben dann von Berlin aus, sind wir durch Sachsen-Anhalt auf dem alten Weg gegangen. Und in Hettstedt haben sie ein Grab aus dem 13. Jahrhundert gefunden. Und da war tatsächlich eine Jakobsmuschel drin. Und da muss man sich das vorstellen. Dieser Mann ist zu Fuß von Hettstedt nach Santiago gegangen und dann wieder zu Fuß zurück. Unsere moderne Pilgerschaft, die sagt, es reicht schon, wenn man dort ankommt. Aber dann fliegen die meisten zurück. Ja, mit der Reformation hat sich das Pilgern zumindest hier in diesem Land und in Westeuropa aufgehört. Und viele Pilgerwege haben aufgehört zu existieren. Jetzt wird das vom vereinten Europa aber wieder aufgegriffen, weil das war etwas, was die Europäer zusammengebracht hat. Und wirklich auch geschichtlich ihnen einen Begriff gegeben hat, dass sie nebeneinander so viel auf diesen Wegen waren. Wir Protestanten bekommen immer noch ein ungutes und flaues Gefühl oft, wenn es ums Pilgern geht. Und das ist der Grund. Im Mittelalter, ja, gab es diese drei Hauptorte und da habe ich euch schon von den Symbolen erzählt. Ich habe bis 20 nach Zeit ungefähr, ja gut. Und da möchte ich euch einige Auszüge aus meinem Tagebuch noch vorlesen hier. Am 25. September 2006 in Pamplona. Dieser historische Pilgerweg hat mich zuallererst wegen der Einfachheit des Lebens angezogen, den er verspricht. Alles, was ich brauche, trage ich auf meinem Rücken. Aber es ist unmöglich, alles, was ich womöglich auf dieser Pilgerschaft brauchen könnte, im eigenen Rucksack zu tragen. In den letzten Tagen ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es unmöglich ist, ganz einfach zu leben, wenn man keine Gemeinschaft hat. Umso weniger ich für mich selber brauche, umso mehr brauche ich den anderen. Und das war wirklich gleich in den ersten Tagen, wo ich es gemerkt habe. Wer kennt denn den Film Pilgern auf Französisch? Ja, das gibt's tolle Szenen, dass diejenigen, die sich alles Mögliche eingepackt haben, das vor den anderen versteckend hinter den Felsen wegwerfen und so, weil sie sich auch schämen ein bisschen, dass sie so viel mithaben. Aber es hindert am Weg. Natürlich, wir westlichen Menschen, wir sind so immer auf dieses Unabhängigsein angestellt. Ich weiß nicht, wie es im Erzgebirge ist, aber in Amerika auf jeden Fall. Dass wir womöglich den anderen nicht brauchen, womöglich alles, was wir brauchen könnten, bei uns haben. Das funktioniert nicht am Pilgerweg, aber es funktioniert im Dachboden. Ich weiß, wie viele Leute Zeug da oben haben, das sie vielleicht einmal brauchen könnten. Ja? Und dann wird es schlimm, wenn man es dann braucht und man kann es nicht finden. Ja? Das ist dann die große Gefahrenzone. Ja? Also wirklich... zum Beispiel, ich habe gleich eine Blase bekommen, das ist ja nichts Neues, ja, wenn man lange geht. Und ich hatte kein Pflaster dabei und ein Mitpilger hat das sofort gehabt. Das kann man natürlich in den kleinen Geschäften im nächsten Dorf auch kaufen, das ist schön, aber ich brauchte es gleich. Und da habe ich auch gleich verstanden, wie es armen Leuten geht, auf ganz neue Weise. Warum sind arme Menschen so gastfreundlich? Die sind es einfach gewöhnt, ständig voneinander abhängig zu sein. Was der eine nicht hat, das hat der andere und andersrum. Und wir, die wir unsere Mauern um uns bauen und dann womöglich alles haben, was wir irgendwie brauchen könnten, wir isolieren uns und wir beschweren uns, ja. Wir belasten uns mit diesen Dingen. Ein Beispiel aus Amerika, das mir jetzt gerade einfällt. Wir gehen gerne wandern und wir sind auch bei den Nationalparks gewesen mit dem Zelt. Das war vor ein paar Jahren. Und da habe ich mit einem Rancher gesprochen. Das war in South Dakota. Und da war so ein riesen Wohnmobil, ihr kennt die ja auch. Und der hat mir erzählt, dass manchmal die Menschen kommen mit diesem Riesending und die wollen den schönsten Parkplatz haben, mit der schönsten Aussicht. Und das dauert dann einige Stunden, bis er ganz eben steht, bis alles angeschlossen ist, ja, Antenne, Wasser und was weiß ich. Und er sagt, und dann sieht man sie eine Woche nicht mehr. Dann haben sie alles, was sie brauchen, in diesem Ding drin, inklusive Essen und alles. Sie haben die schönste Aussicht und sie kommen nicht einmal raus. Ja, das ist das Extrem. Ja, da will ich mich nicht nur über die Erzgebirgler beschweren. Das ist auch in Amerika so. Gut, weiter zum Tagebuch. In unseren Vorbereitungen auf diese Pilgerschaft geht es auch um ein Verringern oder Loswerden von all dem, was wir in diesem Leben für so wichtig halten. David und ich wundern uns, dass es tatsächlich möglich ist, ohne Handy, ohne Auto und Hausschlüssel, ohne Kamera und sogar ohne Geldtasche unterwegs zu sein. Wir haben Hosentaschen für unser Bargeld und eine Kreditkarte. Dann am Tag 1 in Puente la Reina. Ich beginne mich auf ganz neue Weise mit Jesus zu identifizieren. Er war immer zu Fuß, er hat wohl nicht einmal einen Rucksack getragen, ganz sicher keinen Koffer. Übrigens auf unserem Weg, die ersten Tage, war eine Japanerin, die ist mit dem Koffer auf Rädern gegangen. Ja? In Puente la Reina überquerten wir eine Pilgerbrücke heute, die aus dem 11. Jahrhundert stammt. Eine wahre Brücke in die Vergangenheit und in die Zukunft unserer Pilgerschaft. David sagte heute, dass ein Pilger auf seine Füße achten muss, wie ein Reiter auf sein Pferd. Tag 3, Los Arcos. Ich schaue gerade von hinten einen Mann an, der sich über seinen Rucksack beugt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, nur dass er in dieser Herberge im Bett neben mir schläft. Er war Franzose, ja, und dass er außer einer winzigen Unterhose nichts anhat. Für uns Pilger wird die Blöße des Körpers wie auch die der Seele zum alltäglichen Erlebnis. Wir alle reden wenig über unser Leben außerhalb der Camino-Welt. Camino ist das Wort in Spanisch für Weg, Jakobsweg. Wir identifizieren uns über den Weg, den wir gemeinsam gehen. Wie geht es deinen Füßen? Wie weit gehst du heute noch? Weißt du, wo es das nächste Trinkwasser gibt? Und alle Pilger sind untereinander per Du. Und da möchte ich als Lebensfrage einfach einfügen, wie wichtig ist mir meine Privatsphäre? Kann ich meinen Schlaf- und Baderaum mit anderen teilen? Und das ist auch eine große Frage unter uns westlich verwöhnten Menschen. Ich will nicht sagen, dass ich eine bin, die es sehr liebt, mit 80 anderen in einer Herberge zu sein und die Badezimmer zu teilen. Aber so einen Weg zu gehen, gibt einem ein ganz neues Einfühlungsvermögen in andere, die das nicht haben, was wir haben. Und so habe ich das angeschaut. Mein Mann und ich, er hat entschieden, dass wir alle 4 oder 5 Tage uns ein kleines Privatzimmer in einem Gästehaus nehmen konnten. Und das war auch sehr schön. Darauf habe ich mich dann auch immer wieder gefreut. Also, aber jeder hat die Freiheit, den Weg so zu gehen, wie er ihn gehen will oder was für ihn wichtig ist, was er lernen will. Tag 6, einfach leben bedeutet auch ein Sterben sich selbst gegenüber und eine neue Art der Selbstlosigkeit. Beim Gehen lernte ich heute das Gebet von Franz von Assisi auswendig. Mach mich zum Instrument deines Friedens. Es endet mit der Zeile: Es ist im Sterben, dass wir zum ewigen Leben geboren werden. Das Sterben wird zur Realität, wenn man Kilometer um Kilometer hinter sich bringt und die Füße immer mehr schmerzen und der Rucksack mit jedem Schritt schwerer wird. Besonders wenn man auf hartem, unnachgiebigen Asphalt geht. Mein Bedürfnis nach einer Privatsphäre und Geborgenheit muss in mir absterben. Je einfacher das Leben wird, umso mehr breitet sich eine neue Dankbarkeit für die einfachsten Dinge in mir aus. Heute war es das Finden einer sauberen Toilette im genau richtigen Zeitpunkt. Und dann war es das Treten auf weiches Gras neben der harten Straße. Da habe ich hier auch als Lebensfrage geschrieben, was ändert sich nicht auf unserer Pilgerreise durchs Leben? Was ändert sich nicht? Ihr habt schon vieles gehört, das sich verändert, gell? Aber da will ich euch auch gleich als Antwort, das habe ich schon öfter in Gruppen gemacht. Eines, das sich nicht verändert, ist das Ziel und Gott natürlich. Ja? Er ist unser Fels und er bleibt immer gleich. Und dann sind auch meine Seminargruppen auf 2 andere Antworten gekommen, die ich sehr schön finde. Das, was uns mitgegeben wurde, verändert sich nicht. Unsere Herkunft, unser Erbe von den Eltern, von den Generationen vor uns, das ist etwas, das sich nicht verändert. Und das können wir auch in Jakob und Isaak hören, dieses von Generation zu Generation, die Verheißung bleibt dieselbe. Das verändert sich nicht. Und dann eine Frau sagte auch, die Mühe verändert sich nicht. Also die Mühe des Weges, die Sorge, die wir oft haben und einfach die Herausforderungen des Weges. Aber natürlich untereinander sind das ganz verschiedene Dinge, die für uns auf dem Lebensweg zur Herausforderung werden. Ich muss jetzt einfach schauen, wegen der Zeit, dass ich auch euch treu bleibe. Und da will ich kurz noch etwas vorlesen, das mir wichtig geworden ist in Hinsicht auf den Pilgerweg und wie wir in die Zukunft schauen können und wie wir das anwenden können. Und da habe ich im Korintherbrief 13 die Verse, ihr kennt sie alle, also die kommen vor den Versen von Paulus, wo er über die Liebe spricht, aber da steht, ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, Camino, Jakobsweg, ja, einen Lebensweg, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und das umgesetzt jetzt für uns Lebenspilger, das möchte ich so ausdrücken. Wenn ich alle Wege der Welt gehen würde und alle Berge und Täler von Osten nach Westen überquerte und hätte nicht die Freiheit entdeckt, ich selbst zu sein, dann wäre alles umsonst. Sogar wenn ich meinen Besitz mit vielen anderssprachigen Menschen teilte und mich mit Pilgern von 1000 verschiedenen Wegen anfreundete oder meine Herberge mit Heiligen und Prinzen teilte und wäre nicht fähig, meinem Nachbarn zu Hause zu vergeben, dann wäre alles umsonst. Auch wenn ich meinen Rucksack von Anfang bis Ende getragen hätte und auf jeden Pilger wartete, der Ermutigung brauchte, und mein eigenes Bett in der Herberge für jemanden, der nach mir ankam, aufgegeben hätte, und meine gefüllte Wasserflasche verschenkt hätte und wäre bei meiner Heimkehr doch nicht fähig gewesen, Gemeinschaft und Freude und Frieden zu schaffen, dann wären alle meine Opfer umsonst. Wenn ich von jetzt an in deinen Wegen gehe und nicht so lebe, wie ich es gelernt habe, und wenn ich von jetzt an nicht in jeder Person, jedem Freund und jedem Feind einen Mitpilger auf meinem Weg sehe, wenn ich von jetzt an Gott, den Gott Jesus von Nazareth, nicht als den einzigen Gott meines Lebens erkenne, dann wäre mein ganzes Streben umsonst. Und mit diesen Worten ende ich. Obwohl es natürlich noch ganz viel zu sagen gäbe, aber ihr könnt mir ja auch persönlich noch Fragen stellen. Danke.